hey, ich bin hier.
Diese Informationsarmut der Älteren und die Diskriminierung.
Wie kann ich denn jemandem dann helfen?
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Mein Name ist Jenny.
Und ich bin Perdita. Leute, heute ist unsere 60. Folge. Wir sind super stolz drauf. Und wir haben schon vor Monaten festgelegt, dass wir heute über Einsamkeit reden wollen und merken, das ist anscheinend ein Thema, was auch aktuell viele anderen aufgreifen.
Ja, und wir wollen uns diesem Thema heute mal ein bisschen genauer widmen auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, das wird richtig spannend. Ja, und es geht eben um Einsamkeit. Und das ist ein subjektives Gefühl. Die Ursachen sind individuell und lassen sich schwer verallgemeinern. Und Einsamkeit kann in jedem Alter und jeder Lebenssituation uns alle betreffen. Und wir alle können das erleben. Und es sind besonders Menschen in Übergangssituationen gefährdet, also beim Einstieg ins Studium, Ausbildung, Beruf und Rente, aber auch durch Schicksalsschläge, Trennung, Verlust geliebter Menschen, vor allem auch Alleinlebende, Alleinerziehende, Singles, pflegende Angehörige, Menschen mit Migrationshintergrund, eingeschränkter Mobilität und gesundheitlichen Problemen, niedriger Bildung, geringen finanziellen Möglichkeiten, all die haben ein erhöhtes Risiko von Einsamkeit betroffen zu sein. Also nicht gerade wenige. Und Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich einsam, leiden darunter und reden aber nicht darüber. Denn ja, Freundeskreis, harmonisches Familienleben, viele Follower, das ist so ein Statussymbol. Das ist so ein Tabu, was nicht gebrochen werden mag. Oh, ich bin einsam. Und genau deshalb wollen wir aber heute drüber sprechen, damit dieses Tabu gebrochen wird und wir uns mal wirklich unterhalten und wieder in Kontakt miteinander kommen.
Ja, und da ist mir ja einfach auch mal wichtig, dass wir ja auch einfach mal klären, was bedeutet Einsamkeit eigentlich? Es kann sein, dass man nicht so viele Kontakte hat und zum Beispiel Freunde, oder es kann auch sein, dass die Kontakte, die man hat, nicht eng genug sind, nicht tief genug gehen, wie der Mensch es sich wünscht. Also das hängt davon ab, wenn ich mehr Freunde haben will und ich habe keine, oder die Bekannten, die ich habe, mit denen kann ich nicht so tief reden. Das kann Einsamkeit erzeugen. Das hat ja Jenny schon gesagt, das ist was ganz Individuelles. Es gibt Menschen, die haben viele Kontakte und fühlen sich trotzdem einsam. Und es gibt Leute, die wenig Kontakte haben, sich aber überhaupt nicht einsam fühlen. Also das ist wirklich von einem selber abhängig. Und dieses Vermissen von mehr Kontakte oder tiefere Kontakte, wenn mir das wehtut, wenn das für mich schmerzhaft ist, dann reden wir von Einsamkeit. Weil es gibt ja auch Menschen, also ich habe gerade eine Freundin letzte Woche getroffen und die sagte, oh, es war so geil, ich war 2 Wochen nur alleine mit mir, habe zu Hause gesessen, habe gelesen, habe gekocht und mir ging es wunderbar. Dieses schmerzhafte Sein, das ist das, was Einsamkeit ausmacht. Also das heißt, wir müssen ganz stark unterscheiden zwischen alleine sein oder mich einsam fühle. Also wie gesagt, das einsam sich fühlen ist, es ist für mich eine schmerzhafte Erfahrung und das andere beschreibt einfach nur den Zustand, dass gerade keine Leute drumherum sind. Je nachdem kann das natürlich verknüpft sein. Wissenschaftler sprechen auch von verschiedenen Arten von Einsamkeit, zum Beispiel soziale Einsamkeit. Das heißt, ich habe keine bis ganz, ganz wenige Kontakte. Das kann emotionale Einsamkeit sein. Das heißt, ich fühle mich nicht mit Menschen verbunden emotional. Also diese tiefer gehende Beziehungen habe ich zu Menschen nicht. Aber es gibt auch die kulturelle Einsamkeit. Das heißt, ich habe das Gefühl, dort, wo ich jetzt lebe, in der Gesellschaft, in der ich lebe, da bin ich kein Teil von. Und deswegen haben dieses Gefühl der Einsamkeit auch viele Migranten oder auch Geflüchtete, die hier bei uns leben, weil sie sich hier einfach nicht connected fühlen. Das kann auch sein, wie gesagt, dass ich irgendwo sozial eingebunden bin. Wichtig ist, glaube ich, auch immer, dass ich so eine Qualität von Kontakten habe. Also, dass ich einfach auch Menschen habe, an die ich mich wenden kann, mit denen ich wirklich offen erzählen kann, wie ich mich fühle, was mir gerade durch den Kopf geht. Wie gesagt, es kann was ganz Individuelles sein, aber es kann auch was Generelles sein, wie zum Beispiel die kulturelle Einsamkeit. Jenny, wir haben ja einige Recherchen gemacht, an der Stelle auch danke an Nele. Wie schaut es denn mit der Einsamkeit in Deutschland aus?
Ja, genau, da gibt es Nummern zu, denn natürlich ist Einsamkeit ein subjektives Gefühl und gleichzeitig, wie Perdita vorhin schon gesagt hat, wenn man es spürt, dann spürt man es. Und Menschen, die befragt wurden von der Bundesregierung, da sind spannende Zahlen rausgekommen. Erst letztes Jahr ist der Einsamkeitsbarometer veröffentlicht worden. Da wurden Daten veröffentlicht, die letzten Jahre gesammelt wurden zum Thema Einsamkeit, Befragungen von Menschen hier in Deutschland. Und im Jahr 2021 betrug die Einsamkeitsbelastung bei den 18- bis 29-Jährigen 14,1%, bei den 30- bis 50-Jährigen 12,3%, bei den 51- bis 75-Jährigen 9,8% und Menschen ab 75 Jahren 10,2%. Eine von 10 Personen fühlt sich da einsam. Und es gibt noch so speziellere Daten, aber es ist vor allem so, dass Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund sowie arbeitslose Menschen, geschiedene und verwitwete Menschen sich tendenziell stärker einsam fühlen als die anderen Gruppen. Dann gab es noch eine Befragung von über 2500 Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren und da gaben 46% an, sich einsam zu fühlen. Also daran sieht man eben diese beiden Pole, dass sowohl junge Menschen als auch ältere Menschen, dass das zwei Gruppen sind, die da vor allem betroffen sind von der Einsamkeit.
Und ich denke mir mal, gerade bei den jungen Menschen hat sicher der Lockdown in Corona und Ähnlichem einfach noch die ganze Situation verstärkt, weil das ist ja die Zeit, wo du eigentlich anfängst, deine Kontakte zu knüpfen, deine Freundschaften entstehen, in der Schulzeit oft, ne? Und da lernst du ja auch, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Und ich glaube, dass diese 2,5 Jahre da einfach eine riesen Lücke gerissen haben und die ist, glaube ich, bis heute nicht gefüllt, wirklich richtig. Dann fragt man sich einfach, was sind denn die Gründe für Einsamkeit und wie entsteht die eigentlich? Wie wir schon oft gesagt haben, das hängt natürlich von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Wie du gleich am Anfang gesagt hast, kann sein, ein Mensch, der mir unglaublich wichtig ist, ist gestorben. Das kann aber auch sein, ich ziehe in eine neue Stadt, kenne niemanden, bin vielleicht auch eher ein bisschen introvertiert und schüchtern und mir fällt es unglaublich schwer, da neue Kontakte zu knüpfen. Das muss man auch sagen. Ich glaube, das ist für die allermeisten Menschen auch nicht so einfach, irgendwie als Einzelperson irgendwo hinzugehen, niemanden zu kennen und sich da irgendwie darstellen zu müssen. Oder es kann auch sein, wirklich, dass ich einfach auch grundsätzlich vielleicht auch eine depressive Stimmung habe oder auch mit Angststörungen zu kämpfen habe. Aber natürlich auch in letzter Zeit, was hinzukommt, ist, wenn ich übermäßig einfach die Zeit in sozialen Medien und Netzwerken und im Internet verbringe. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Leute, die länger als 6 Stunden pro Tag im Internet sind, dass die ein sehr vielfaches, größeres Risiko haben, sich einsam zu fühlen. Und Einsamkeit hat dann auch wirklich nicht nur psychische, sondern auch körperliche Auswirkungen. Klar, Depressionen oder depressive Stimmungen oder Angststörungen können einfach dadurch verstärkt werden. Aber gerade auch zum Beispiel bei älteren Leuten, die dann einsam sind, kann das auch dazu führen, dass die auch geistig total abbauen. Einfach diese soziale Interaktion mit Menschen, die hält uns geistig ja auch lebendig und fit. Leute, die einsam sind, denen fällt es dann auch irgendwann mal schwerer, Neues zu lernen, sich zu konzentrieren. Aber das hat manchmal auch körperliche Auswirkungen, ne? Es gibt Leute, die dann einfach übermäßig viel essen, um einfach diese Leere zu kompensieren und dann unmäßig dick werden. Und andere essen gar nichts mehr. Also gerade bei älteren Leuten ist es dann oft auch der Fall, dass die viel zu wenig essen, viel zu wenig trinken. Dann, also und das ist zum Beispiel eine Folge, die bei Männern sehr häufig auftritt, dass sie dann einfach ein risikohafteres Selbstgefährdungspotenzial haben, indem man nämlich Unmengen an Alkohol konsumiert oder Drogen nimmt. Oder bei Frauen ist es dann häufig, dass sie vielleicht dann auch Medikamenten abhängig werden. Und man muss einfach auch sagen, große Einsamkeit kann auch selbstgefährdend sein, dass Menschen im schlimmsten Fall sich sogar das Leben nehmen. Einsamkeit ist schon eine Gefahr. Darf man auch nicht unterschätzen.
Ja, und wir wollen uns noch mal so ein bisschen mehr dieser einen vulnerablen Gruppe, und zwar den jungen Menschen, widmen, weil das ist manchmal ziemlich verkannt. Oft glaubt man, glaube ich, so, ach, die jungen Menschen, die sind ja super aktiv und treffen ihre Freunde und ach, super schön. Und wie Perdita es gerade auch schon gesagt hat, vor allem während Covid, durch die Isolation, durch die Quarantäne, durch die Schulschließungen, ist da zusätzlich zu Social Media ganz viel Einsamkeit entstanden, ganz viel Kontaktlosigkeit. Dazu kommt eben dieses FOMO, so nennt sich das, ist ein Phänomen, das kennen vielleicht einige, die hier zuhören, Fear of Missing Out. Das geht darum, ständig erreichbar sein zu wollen. Und man sagt auch, das ist eine Social-Media-Krankheit. Also ich möchte alles irgendwie konsumieren, mitbekommen, was alles abgeht, wer was postet, wer wo wann war, weil ich sonst Angst habe, was zu verpassen. Und das kann viele negative Auswirkungen haben. Es kann zu Konzentrations- und Produktivitätsproblemen kommen. Man unterbricht dadurch eigentlich andere wichtige Tätigkeiten gerade. Es kennen vielleicht einige, oh, ich schaue noch mal kurz drauf, obwohl ich gerade was viel Wichtigeres zu tun habe. Kann einen dadurch eben auch einschränken, für wichtige Prüfungen zu lernen, Arbeit nachzugehen. Aber auch das Scrollen zum Beispiel abends im dunklen Zimmer, das kann total zu Schlafstörungen führen und Müdigkeit. Und das ist aktuell auch ein Problem gerade. Also jede und jeder fünfte Jugendliche leidet an einem Schlafdefizit durch Social-Media-Konsum. Und Stress, Angst, Selbstzweifel und depressive Verstimmungen können dadurch auch entstehen. Das ist halt dieser ständige Konflikt mit sich selbst. Oh Gott, es gibt tausend Sachen, die ich gerade machen könnte. Ich könnte auf Instagram schauen, ich könnte auf TikTok schauen, ich könnte Nachrichten gucken, ich könnte meiner besten Freundin antworten, ich könnte diese Folge noch zu Ende schauen. Und dann ist so diese Frage, was mache ich jetzt? Also diese Überforderung, Überreizung, Überstimulation. Ja, es ist halt so die Sache. Man glaubt, man ist mit ganz vielen Leuten vernetzt und gleichzeitig, was ich auch spannend finde, ist ja auch dieses Surreal. Du schaust dir das Leben von anderen Menschen an, was halt inszeniert ist. Du zeigst ja nur das Foto von dir im Urlaub, das du dir gerade ausgesucht hast davon. Das heißt, du glaubst, du bist in sozialen Space, aber es ist halt alles gestellt. Dadurch entwickeln sich ja auch ganz surreale Vorstellungen von sozialem Kontakt.
Ja. Also ich glaube, dass da auch manchmal so eine Pseudo-Enge ist. Ich habe mal eine Doku gesehen über Influencer und wo Leute, die denen gefolgt sind, wirklich so das Gefühl haben, das ist meine Freundin oder das ist mein Freund, weil ich so gefühlt nah dran bin. Oder ich habe gesehen, dass in Japan gibt es Influencer, die machen nichts außer Essen. Die essen und dann streiten sich ganz viele dazu und setzen sich bei sich an den Tisch und essen mit. So dieses Gefühl von Nähe, aber es ist ja keine reale Nähe. Ich weiß noch, wann mir das zum ersten Mal aufgefallen ist. Das war vor 6 oder 7 Jahren. Ich war in der Türkei in einem ganz tollen Restaurant mit Live-Musik, tollem Essen, super Musik. Eigentlich war alles perfekt und ich unterhalte mich mit meiner Freundin und finde alles ganz mega und wir haben ein ganz tolles Gespräch und ich schaue nach links und da war an einem Tisch 12 bis 15 junge Leute und alle haben nur auf ihrem Handy geschaut. Und da hatte ich dieses erste Mal wirklich so visuell, habe ich es gesehen, diese Angst, ich könnte was verpassen. Vielleicht gibt's noch jemand und vielleicht gibt's noch was Interessanteres. Und deswegen sind dann diese Kontakte auch irgendwann mal nicht mehr echt, weil du dir nicht die Zeit nimmst, jemanden mal in die Augen zu schauen und ein echtes Gespräch zu führen. Und ich glaube, diese Nähe vermissen ja dann auch ganz viele und versuchen das dann wieder kompensieren, indem sie noch mehr Leute abonnieren und noch mehr Zeug machen, um dieses Gefühl der Leere vielleicht dann auch zu füllen. Also deswegen diese Fear of Missing Out ist, glaube ich, wirklich auch eine ganz gefährliche Sache, weil man dann irgendwann mal Schwierigkeiten hat, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, was auch nicht so schnell ist und nicht so schnell geschnitten ist und nicht immer perfekt ist und nicht immer super spannend ist. Und ich finde eigentlich das Schönste ist ja, wenn du dich mit Leuten auch mal gemeinsam langweilen kannst.
Ja, daran merke ich auch, das sind so die Kontakte, wo ich merke, wenn ich mich mit denen auch in Stille wohlfühlen kann, da weiß ich, okay, die sind echt. Natürlich ist es wunderschön, solche Gespräche zu führen, aber eben zu wissen, ich muss nicht alleine irgendwo, wenn ich das möchte, natürlich. Wenn ich mich einsam fühle, dann muss ich das nicht. Ich kann genauso gut zu meiner besten Freundin fahren und dann liegen wir da zusammen kurz rum, aber zumindest habe ich dann da jemanden bei mir und weiß, okay, gut, wir haben gerade beide das Bedürfnis, runterzufahren, aber wir wissen, wir können das zusammen machen und dann fühlt man sich gleich ein bisschen gelassener und weiß so, ah, schön, hier ist noch wer mit mir.
Da ist halt einfach ganz wichtig, ja, wie komme ich denn aus dieser Einsamkeitsspirale raus? Wenn ich dann irgendwann mal merke, also ich kann mir hier auf Social Media 1000 Sachen anschauen, aber mich einsam zu fühlen geht nicht weg. Was wirklich ganz gut ist, versucht einfach vielleicht Familienangehörige, Freunde, mal mit denen zu telefonieren, einen Call zu machen, einen Videocall zu machen, wo man wirklich in Echtzeit mit jemandem redet. Also es gibt ja Leute, die haben wirklich keine sozialen Kontakte mehr und und haben niemanden, den sie anrufen können, da gibt es auch wirklich ganz viele Hilfetelefone. Also es gibt die Nummer gegen Kummer, es gibt ein Kinder- und Jugendtelefon und vielleicht die bekannteste ist die Telefonseelsorge, wo dann wirklich am anderen Ende ein echter Mensch ist, mit dem du reden kannst. Ich glaube, was halt einfach so die Schwierigkeit an Einsamkeit ist, auch irgendwo dann alleine irgendwo hinzugehen. Also deswegen ist vielleicht einfach auch ein Tipp mal zu überlegen, gibt es dann in meinem Bekanntenkreis oder in meinem Freundeskreis, wenn ich einen habe oder mit den Leuten, mit denen ich zusammen arbeite oder studiere oder eine Ausbildung mache, kann ich da vielleicht nun sagen, hey, wollen wir nicht was zusammen machen? Zum Beispiel mal was zusammen kochen. Also dass man sagt, hey, magst du nicht mal bei mir vorbeikommen und wir kochen was gemeinsam und essen was gemeinsam? Weil ich glaube auch zum Beispiel dieses abends zusammen essen, das brauche ich total. Also wenn ich das nicht habe, dann geht es mir richtig beschissen. Also ich brauche wirklich, dass ich mit meiner Family am Abend zusammensitze, dass wir miteinander reden, dass es ein richtiges Essen gibt und das gibt mir immer das Gefühl, geerdet zu sein. Und es gibt da auch wirklich ganz viele Angebote teilweise vor Ort, wo es auch Organisationen gibt, die zum Beispiel so einen Mittagstisch oder so einen Abendtisch oder was weiß ich organisieren, wo man auch mit anderen Leuten zum Beispiel essen kann.
Ja, und was du auch gerade erwähnt hattest mit dem Essen, das hat ja auch so was Ritualmäßiges, also eine Regelmäßigkeit. So eine Regelmäßigkeit kann man auch gut im Verein finden, im Sport oder auch indem ich mich mit lieben Menschen aus meinem Umkreis verabrede zum, hey, wollen wir vielleicht jeden Donnerstag zusammen laufen gehen, dass man sich auch so feste Sachen ausmacht und ja auch mal Ausschau hält nach einer gemeinsamen Aktivität, die zu so einem Ritual werden kann. Was auch schön ist, wenn man Menschen begegnen möchte, also neu gerade an einem Ort ist oder den Bekanntenkreis erweitern möchte oder einfach keinen Kontakt mehr hat zu den Leuten, mit denen man vorher Kontakt hatte, gibt es in den meisten Städten wirklich tolle Begegnungsorte, also vor allem viele Jugendzentren. Ich zum Beispiel in meiner Stadt bin super dankbar für das Jugendzentrum hier. Ich mache da Impro-Theater, habe dadurch auch viele meiner engen Freunde hier kennenlernen dürfen. Das ist ein umsonst Angebot, das sind Räume, die frei genutzt werden können, um auch kreativ dort zu sein. Aber genauso gut generelle Begegnungszentren gibt es auch in vielen Städten. Auch Seniorenzentren, also es ist ja nicht nur für die jungen Menschen, also dass da man auch Menschen finden kann, eben, die auch ähnlichen Background haben und gemeinsam eben Zeit verbringen kann und auch diese Räume nutzen kann.
Ja, also zum Beispiel haben wir ja bei uns im Verein haben wir den Gemeinschaftsraum und da machen wir wirklich immer Angebote, die einfach so niederschwellig sind. Also dass man einfach keine Angst haben muss, da mal vorbeizuschauen. Also zum Beispiel, wir machen immer mittwochs ne von 18 bis 20 Uhr, weil mal im Monat haben wir zum Beispiel Spieleabende. UNO verschärft und Jenga sind da angesagt oder auch Tischkicker. Aber es gibt auch Kreativangebote oder zum Beispiel, wenn du dich auch nützlich vorkommen willst, zum Beispiel bei uns gibt es zum Beispiel das Café Deutsch, wo das super ist, wenn du zum Beispiel Deutscher bist und einfach vorbeikommst und Leuten hilfst, dass sie einfach ihre Sprachfähigkeit verbessern. Also da hast du dann auch noch eine Aufgabe, ne? Also man kann sich auch zum Beispiel ehrenamtlich engagieren oder auch bei der Tafel, Essensausgabe oder sowas, ja? Dann bist du mit anderen Leuten zusammen, du tust was Gutes. Also gerade auch Ehrenamt, ne? Du hast zum Beispiel jetzt Impro-Theater gesagt, das macht ja irgendjemand. Vielleicht gibt es auch Sachen, wo du einfach mitmachen kannst, wo das, was du kannst oder was du magst, einfach auch gefragt wird. Also da besucht man vielleicht einfach mal eine Freiwilligenagentur oder es gibt auch ganz viele Online-Plattformen, wo man gucken kann, wo man sich engagieren kann. Also ehrenamtliches Engagement ist sicher auch ein guter Weg auf die Einsamkeit.
Einsamkeit ist sehr gut zu lösen mit menschlichem Kontakt, aber manchmal ist auch nicht menschlicher Kontakt was Schönes. Zum Beispiel Haustiere, alle Menschen, die hier zuhören und irgendein Haustier im Leben haben, die können das bestimmt bestätigen. Ich habe als Kind auch bei den Nachbarsleuten mal mit den Hunden spielen dürfen oder die mal Gassi führen dürfen. Das ist schon was Schönes. Es gibt auch einem den Grund, rauszugehen. Das merke ich vor allem auch bei einigen meiner Familienmitglieder. Irgendwie sind wir so eine Hundefamilie. Und da merke ich schon, dass ich echt dankbar bin zu wissen, okay, ich lebe jetzt nicht mehr mit denen, aber hey, okay, durch den Hund, ne, ist man auch aktiv und dann bekomme ich auch Bilder vom Hund geschickt. Dadurch haben wir dann auch noch so eine Connection miteinander. Das ist tatsächlich auch was Schönes.
Ja, also meine Oma, die in der Großstadt gewohnt hat, also ohne ihren Hund, da wäre die, glaube ich, schon viel früher gestorben. Der Hund war der Grund, warum sie überhaupt rausgegangen ist. Also auch diese Routine, was du vorhin angesprochen hast. Ich persönlich habe ja Angst vor Hunden, aber wenn ich immer wieder sehe, Wahnsinn, also Hundebesitzer, Also wenn die irgendwo lang gehen. Also es gibt immer irgendeiner, der stehen bleibt, den Hund streichelt, mit der ins Gespräch kommt. Das ist schon das Oberkontaktmittel, also so ein Hund. Gerade wenn du da im Park spazieren gehst, die Leute kommen eigentlich alle irgendwie immer miteinander oft ins Gespräch. Ja, selbst wenn man keinen eigenen Hund halten darf, weil das in der Wohnung nicht erlaubt ist, schaut mal bei euch im Tierheim nach. Die suchen auch immer Leute, die mit den Hunden spazieren gehen. Und dann kann man oft auch einen festen Hund mit denen immer spazieren gehen. Also wer Hunde liebt oder Tiere liebt, für den ist das vielleicht einfach toll. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tierallergie habe, was kann ich denn da noch machen, Jenny?
Ja, also generell wie das Gleiche wie mit den Hunden vor die Tür gehen. So, was ist denn in meinem direkten Umfeld? Also ich habe ja auch eine Nachbarschaft in meinem Umfeld. Wenn ich jetzt im Wohnungskomplex wohne zum Beispiel, gibt es da manchmal schwarze Bretter, da kann man auch mal was hinhängen. Letztens erst hat eine gute Freundin, wir haben lange überlegt, wir hätten voll Lust auf ein Gartengrundstück und jetzt haben wir von Leuten, die ein bisschen weiter außerhalb wohnen, das auf dem schwarzen Brett gefunden. So ein Gartengrundstück und die können das nicht mehr alleine gut umsorgen und geben das gerne umsonst zur Versorgung ab, aber möchten da auch vorbeikommt. Die haben uns letztens getroffen. Das war so schön. Ich habe das lange nicht mehr erlebt über so ein schwarzes Brett, aber das ist so toll, weil das ist ja einfach da. Es ist ja eben nicht wie Social Media, wo du erstmal tausendfach suchen musst und dann Likes und dödö, sondern es ist einfach da. Das hängt da so lange, bis es wer abhängt. Kannst einfach eine Nummer abreißen.
Ja, in Supermärkten. Das ist, glaube ich, mit dem schwarzen Brett ist nicht schlecht. Man kann ja auch sagen, hey, ich habe Bock joggen zu gehen. Will nicht jemand mit mir mitgehen?
Ja, und auch generell. Manchmal schleicht man sich ja durch den Hausflur und ist, oh Gott, ich möchte keiner Person begegnen. Aber vielleicht möchte man ja auch mal an einem Tag eine Person begegnen. Kann man einfach Nachbar, Nachbarin Hallo sagen, wie geht's denn so? Ich glaube, das gibt einem auch so ein Gefühl, mehr auch in dem, vor allem in so größeren Wohnungskomplexen, glaube ich, mehr so auch angebunden zu sein. Okay, ich kenne die Leute, die hier um mich rum sind. Vielleicht sind das nicht meine engsten Freundinnen, aber ich kenne Sieglinde da von gegenüber so.
Ich habe vor kurzem mal auch ein bisschen recherchiert, was macht Menschen glücklich? Und dann kam raus, dass dieser kurzen Alltagsgespräche, dieses mal mit der Frau bei der Bäckerei zu reden, dass das ein wichtiger Faktor ist, dass es einem gut geht. Du hast selber mal so ein Angebot, du hast mir mal erzählt, du machst irgendwas mit Berührung. Kannst du das mal erzählen? Weil das fand ich wiederum wieder ganz spannend.
Einsamkeit ist ja auch oft so ein Phänomen von sich nicht nahe fühlen. Finde ich ganz spannend. Viele von den Symptomen, auch körperliche Symptome, die wir da gerade hatten, mit Erschöpfung, Abbau, dem kann auch eben vor allem auch mit körperlichem Kontakt geholfen werden. Wir leben in so einer Zeit, in der man auch sehr wenig so körperlichen Kontakt pflegt. Vor allem, wenn man nicht mehr so in der Familie angebunden ist oder keinen Partner, Partnerin hat, dann ist so der meiste haptische Kontakt halt mit irgendwelchen Geräten. Was ich entdeckt hatte, vor mittlerweile 6 Jahren, das nennt sich Kuschelpartys. Das hört sich erstmal so ein bisschen, oh Gott, dann macht man Party mit Kuscheln. Aber worum es eigentlich wirklich geht, ist sich zu begegnen, einfach so einen Raum zu schaffen, in dem man ganz ohne Sexualität, ohne Romantik einfach diesem Bedürfnis von, hey, ich möchte mich nah einer Person fühlen, ich möchte mich wie in einer Familie eingebunden fühlen, wie von einer guten Freundin fühlen. Das Spannende ist, die ersten Angebote, die ich da selber wahrgenommen habe, einfach aus Interesse, weil dadurch, dass ich auch selber so im medizinischen Bereich mit Berührung arbeite, ist mir das ein großes Anliegen. Da waren immer die unterschiedlichsten Menschen, also da war Person mit Aktenkoffer, gerade aus dem Büro, da war Senior, Seniorin, da waren auch ganz junge Menschen, da waren auch Menschen mit Migrationshintergrund, auch Menschen, die gerade auch mit ihrer eigenen Identität zu kämpfen haben und alle kamen so aus ganz unterschiedlichen Settings und dann habe ich irgendwann angefangen, so Angebote auch selber zu schaffen und habe das jetzt hier, wo ich hier wohne, schon 2-mal gemacht. Habe dann auch, war ganz mutig und habe auch die Nachbarschaft mit eingeladen. Da kamen tatsächlich auch einige, hauptsächlich aus meinem bekannten Freundeskreis, aber schon auch von der Nachbarschaft. Das war echt schön. Ich habe so viel tolles Feedback bekommen von Menschen, die gesagt haben, wow, sowas habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe gemerkt, ich habe das voll gebraucht. Also dann sind so Übungen erstmal bei sich ankommen, sich selber spüren und dann einfach auch mal eine andere Person sagen, hey, ich möchte, dass du mich ganz fest drückst. So hat das früher immer die und die Person gemacht. Oder ich möchte das Gefühl haben, wie von so einer Brise irgendwie umweht zu werden. Und da kann man ganz viel Schönes ausprobieren. Und am Ende gehen da alle immer ganz beseelt raus. Und das schüttet Oxytocin aus. Das ist ein Vertrauenshormon. Ganz toll gegen Einsamkeit.
Aber schön, also wirklich schön. Also deswegen, wie gesagt, das muss die Welt da draußen erfahren. Also ich hoffe, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen auch angeboten wird, ne, oder möglich ist. Vielleicht einfach auch mal jemand, den man gut kennt, einfach vielleicht auch mal sagen, ich brauche das mal in den Arm genommen zu werden. Also ich glaube, das ist, was wir auch gesagt haben, dieses Schmerzhafte ist, wenn uns auch manchmal Tiefe fehlt und vielleicht fehlt uns auch manchmal Berührung.
Da sehe ich auch nochmal eine große Zusammenhänge mit Covid. Sich nahe zu kommen, war da ja schon fast eine Sünde. Und das ist auch verständlich, das wäre hoch übertragend, aber auf einmal kannst du keiner Person mehr die Hände schütteln. Du bist ständig isoliert, du bist ständig in Quarantäne. Und tatsächlich hat sich ein bisschen was davon ist noch beibehalten im zwischenmenschlichen Kontakt. Aber das ist schade, weil wir brauchen diesen Kontakt. Vor allem diese kleinen Berührungen im Alltag, das macht so viel aus. Da gibt es auch spannende Studien. Das ist schon was, was wichtig ist für unseren Alltag und woran wir uns erinnern dürfen. Und ja, hat mich eine gute Freundin gefragt, hey, kannst du mich einfach mal in den Arm nehmen? Ich so, ja, gut, dass du das sagst. Auf jeden Fall mache ich das.
Also ich gehe bei Pada immer tanzen. In ganz vielen Tanzschulen werden einfach auch Leute gesucht. Also das finde ich ganz toll. Man kann ja auch was Neues lernen.
Zum Beispiel tanzen.
Zum Beispiel Tanzkurse gehen, das wäre was. Aber vielleicht einen Sprachkurs besuchen, ne? Oder EDV-Kurs oder einen Handwerkerkurs. Oder zum Beispiel für Senioren so ein Tipp. Du kannst auch noch die Uni besuchen.
Wenn man sich vielleicht schon eingestanden hat, okay, ich bin gerade einsam und diese ganzen Sachen von davor, ich komme da gerade nicht so gut raus. Also vor allem Deutschland ist ein Staat, in dem wir viele Selbsthilfegruppen haben.
Ja, also wir werden euch die Links, wie man dann zu diesen Webseiten kommt, in unseren Shownotes bereitstellen.
Ja, Perdita, wie ist es denn jetzt? Jetzt haben wir darüber gesprochen, okay, wie fühlt sich das an? Wie ist das für mich? Wie kann ich aber auch achtsam sein in meinem Umfeld? Also kann ich Einsamkeit bei anderen erkennen? Und woran erkenne ich das dann?
Interessanterweise gibt es einfach auch Unterschiede vielleicht. Also bei Frauen ist das sehr häufig, dass sie sehr schlecht über sich selber reden, also auch so ein negatives Selbstbild haben, auch so ein Gefühl der Unruhe und einfach immer wieder auch Selbstzweifel nutzen, während bei Männern dann sehr häufig dann auch wirklich so dann eher zum Alkohol gegriffen wird oder auch zu Drogen. Manchmal auch, ja, auch ein aggressiveres Verhalten an den Tag gelegt wird und sich über kleine Sachen schon aufregen. Also ich glaube, Leute, die einsam sind, da ist oft so kleine Sachen, die sie stören, über die sie sich dann auch ganz, ganz viel aufregen und ne, in der Nachbarschaft vielleicht dann auch einfach Stress machen oder so. Das ist oft auch so ein Zeichen, dass vielleicht Leute auch einsam sind. Bei Kindern ist es so, dass die manchmal dann so imaginäre Freunde erfinden, gerade bei Kleinkindern. Oder sie sind ein bisschen ängstlicher, ziehen sich oft in ihr Zimmer zurück, kommen nicht mehr aus dem Zimmer raus. Und natürlich jetzt bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es häufig auch so ein Abdriften dann nachher vielleicht auch in so eine, ja, wie soll ich sagen, Computersucht. Bei Jungs ist dann zum Beispiel die Gefahr so, ne, mit dem Gaming. Und bei Senioren ist das, also kann ich wirklich sagen, also ist meiner Stiefmutter nach dem Tod meines Vaters dann passiert, die hat dann immer weniger gegessen. Also die hat dann auch nichts mehr getrunken, die hat dann immer sich wärmer angezogen, braucht Decken, hat gefroren. Alles ist negativ. Die Gegenwart, die Zukunft, das wird dann alles so pessimistisch und wirklich die meiste Zeit alleine. Wenn ich jetzt sehe, ne, also dass jemand sich so auch so abkapselt oder auch dann teilweise durch die Einsamkeit dann auch so ein bisschen abwehrend wird. Wie kann ich denn jemandem dann helfen, aus dieser Einsamkeit rauszukommen?
Das ist super gut, wenn man das dann erkannt hat. Manchmal ist es ja auch gar nicht so leicht zu erkennen. Und dass dann auf jeden Fall man sich nicht abwimmeln lässt. Vor allem jetzt in der Zeit so, ja, ich rufe dich dann später nochmal zurück. Ist ja ganz leicht zu sagen und zu sagen, nee, lass uns doch jetzt reden. Wenn man jetzt gerade Zeit hat, nee, lass uns jetzt reden. Oder komm, wir machen was Festes aus. Nicht du rufst mich irgendwann zurück, sondern lass uns doch was Festes ausmachen. Oder ich rufe dich nachher an um 18 Uhr. Darauf kannst du dich aber verlassen. Also so ein bisschen Verlässlichkeit und auch wirklich zeigen, hey, ich bin hier. Ich glaube, bei vielen Menschen ist eben auch die Angst, das zu sagen, aus der Angst auch da enttäuscht zu werden. Also was, wenn ich sage, ich bin einsam, bitte hilf mir und dann kann ich das nicht wahrnehmen. Aber ich glaube, dann ist es ganz toll, wenn ich als Person, die das erkenne, selber das Angebot mache. Und wenn mir das gerade möglich ist, halt zu sagen, hey, lass uns doch dann und dann bitte reden oder ich begleite dich jetzt noch nach Hause. Oder ich rufe dich dann an. Also auf jeden Fall nicht abwimmeln lassen, sondern auch proaktiv was vorschlagen und zeigen, hey, ich bin da.
Also ich glaube, einfach dranbleiben. Weil das ist ja so. Bist ja schon auch so ein bisschen in der Spirale drin. Das ist ja so ähnlich, wie wir es in unseren Folgen für Depressionen und Angststörungen besprochen haben. Und dann ist, glaube ich, so dieses Dranbleiben und immer wieder auch Angebote machen, die, glaube ich, niederschwellig sind, sind dann schon, glaube ich, auch eine gute Geschichte. Und da muss man sagen, auch in Deutschland hat sich die Regierung gedacht, Einsamkeit ist so ein großes gesellschaftliches Problem. Da müssen wir mal was machen. Und es gibt seit Oktober letzten Jahres sogar eine nationale Strategie gegen Einsamkeit. Vorhin hattest du schon mal dieses Einsamkeitsbarometer erwähnt. Schon seit 2022 arbeitet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an dieser Strategie. Die haben das Ende 2023 auch beschlossen, da machen wir jetzt was. Und dieses Einsamkeitsbarometer ist jetzt erstmal rauszufinden, wie viele Leute betrifft es eigentlich und wen betrifft es, um einfach auch mal zu wissen, welche Personen sind besonders von diesem Risiko der Einsamkeit betroffen und dann aber auch rauszufinden, welche Angebote könnten dann helfen? Und unterscheidet sich das zwischen Männern und Frauen, Jüngeren und Älteren, aber vielleicht auch in Regionen, also wo man in Deutschland lebt? Gibt es einfach Regionen, wo die Einsamkeit besonders groß ist? Zum Beispiel in Großstädten ist sie besonders groß, weil da einfach oft so soziale Netzwerke wegbrechen. Und wie du vorhin gesagt hast, ne, du wohnst in so einem Wohnhaus und jeder geht da in seine Wohnung rein und grüßt noch nicht mal die Nachbarn. Also das sind da natürlich auch besonders große Risikofaktoren. Es wurden jetzt auch schon einige Modellprojekte initiiert. Also zum Beispiel, es gibt ein Modellprojekt Fit und Verbunden gegen Einsamkeit. Da gehören zum Beispiel dazu so Sportangebote. Und wir hatten ja gesagt, auch Migranten und Geflüchtete sind ja sehr stark von Einsamkeit betroffen. Und da geht es zum Beispiel so eine Kooperation von Sportvereinen und Migrantenorganisationen. Also dass man dann gemeinsam Sport treibt, aber auch so Sachen wie Haus der Generationen, also dass man einfach Orte hat, wo sich alle Generationen treffen können, wo Angebote gemacht werden. Insgesamt, dass da einfach so verschiedene Angebote einfach sichtbar gemacht werden. Und auf der Webseite kompetenznetzeinsamkeit.de, da gibt es auch so eine Angebotslandkarte, da könnt ihr mal schauen, ist irgendwo bei mir in der Nähe vielleicht auch einfach so ein Angebot. Was interessant ist, es gibt so eine Übersichtsseite, wo es vielleicht auch Apps gibt. Also welche Apps gibt es denn zum Beispiel? Also für alle, die ja so technikaffin sind.
Es gibt auch noch auf meet5.de jeden Tag und überall Menschen ab 40, die gemeinsam Zeit verbringen wollen und dort eben ihre Freizeitaktivitäten planen können. Und eine weitere Webseite wäre auch gemeinsamerleben.com. Das ist eine Freizeit-Community im deutschsprachigen Raum. Und da geht es auch eben darum, ein Zeichen gegen Einsamkeit zu setzen. Die ist doch komplett kostenlos deshalb. Also Kontaktaufnahme zu den anderen Menschen ist dann vollkommen uneingeschränkt möglich. Man kann da Menschen in der Nähe finden, also die in der geografischen Nähe sind und Lust haben, gemeinsam Zeit zu verbringen und die Freizeit zu verbringen. Es gibt auch noch eine App, die heißt friendsup.de. Das ist eine App für Frauen, wo Frauen dann neue Freundinnen finden können und sich verabreden können zum Kaffee trinken, Kino, gemeinsam Sport. Außerdem gibt es noch die Webseite initiative-gemeinsamkeit.de und dort werden auch noch weitere Möglichkeiten aufgezeigt, wie Kontakt geknüpft werden kann, Material zum Thema Einsamkeit. Und so wie wir auch so ein bisschen aufgearbeitet, ja, Lösungsansätze, um nicht mehr einsam zu sein.
Wir sind ja nicht das einzige Volk, was einsam ist. Also diese Einsamkeit unter jungen Menschen, ne, die ist in ganz Europa ein großes Problem. Fast die Hälfte aller jungen Menschen, die in Europa lebt, fühlt sich einsam. Und was ich sehr spannenden Fakt noch am Ende finde, ist, das habe ich mir auch damals schon gemerkt, 2018 hat England als erstes Land der Welt sogar ein Ministerium für die Einsamkeit ins Leben gerufen. Also es ist ein Thema, an dem man auf allen Ebenen irgendwie drangehen muss. Also ich glaube, von der Regierung her so Initiativen zu starten ist eine Geschichte. Aber ich glaube, so auch auf kommunaler Ebene ist es total wichtig, dass es so Räume der Begegnung gibt, also wo man einfach hingehen kann ohne Probleme. Also als älterer Mensch, als jüngerer Mensch, als Mensch in der Lebensmitte, ne, als berufstätiger Mensch. Also dass es halt einfach Orte gibt, wo du hingehen kannst, wenn du niemanden kennst. Aber auch, dass es Hilfsangebote gibt, ne? Also wie diese Telefone oder Sozialdienste von Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, Malteser, wie sie alle heißen, dass ich mir Hilfe holen kann, wenn ich es alleine nicht packe. Und natürlich hängt es von uns allen persönlich ab, wie wir drauf sind. Also Jenny, was würdest du jetzt sagen, was würdest du gern den Leuten da draußen ins Hirn tackern?
Ich würde gerne ins Hirn tackern, vielleicht auch mal so Prioritäten zu setzen. Ich glaube, das Leben ist manchmal so wild und die Arbeit und das Handy und alles. Aber zu überlegen, wenn das alles wegfällt, was ist eigentlich wirklich noch wichtig? Es sind dann meistens die Kontakte. Auf wen kann ich mich verlassen? Wer ist dann noch da, wenn das Handy dann aus ist und kein Facebook mehr da ist? Freundschaften gehören halt auch gepflegt, aber sich dran zu erinnern, hey, das ist was so Wichtiges und so Schönes. Dafür kann ich mal 2 Stunden meine Zeit investieren, das Handy weglegen, weil im Endeffekt ist das Wichtigere.
Ja, und das ist auch was hält. Also mein Wunsch für euch da draußen ist es auch wirklich für alle, die sich einsam fühlen. Es kommt niemand zu euch ins Zimmer. Und wenn du 500 Freunde auf Insta und wie viele Leute dir auf TikTok folgen, ist ja egal. Es zählt am Ende, dass man Kontakte im realen Leben mit realen Menschen hat. Man muss, auch egal wie schwer es einem fällt, rausgehen und auch seine Komfortzone verlassen. Sozusagen sich entweder Hilfe holen, wenn ich es nicht alleine schaffe. Ja, sich vielleicht so einen Zwischenschritt zu erlauben, einfach jemanden mal mitzunehmen, dass ich nicht alleine irgendwo hingehen kann oder auch wirklich mal diese Angebote, die es gibt, auch zu nutzen. Weil wenn ihr hinter verschlossenen Türen seid, kommt niemand rein und kann es auch nicht mitkriegen. Der erste Schritt ist, rauszugehen. Und der kann klein sein, aber einfach den Kontakt zu Menschen suchen. Es freut mich ungemein, dass es uns auch diesmal gelungen ist, wieder eine kompetente Frau für das Interview zu gewinnen. Wir haben heute bei uns Elke Schilling. Sie ist Diplom-Mathematikerin und arbeitete 22 Jahre in Rechenzentren, in Ministerien, Betrieben, im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft in der DDR. Nach der politischen Wende in der DDR wurde sie selbstständige Versicherungsfachfrau. Sie war von 1994 bis 1998 Staatssekretärin für Frauenpolitik des Landes Sachsen-Anhalt. 2014 gründete sie den Verein Silbernetz, ein Gesprächsangebot per Telefon für ältere Menschen. 2025, also ganz aktuell, erhielt sie für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz. Liebe Frau Schilling, wunderbar, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir fangen immer mit so einer kleinen Überraschungsfrage an und jetzt möchte ich das immer ganz weit weg in Ihre Vergangenheit gehen. Können Sie sich noch an Ihre erste Freundin, Ihren ersten Freund im Kindergarten oder in der Schulzeit erinnern? Und wenn ja, wie sind Sie so zusammengekommen? Wie haben Sie sich so gefunden?
Meine allererste Freundin habe ich mit 5 Jahren kennengelernt. Die war frisch zugezogen. Kinder konnten ja damals noch freilaufen, ne, mit 5 Jahren. Das ging. Und wir trafen uns auf dem Platz, der sozusagen die Straßenecke zwischen unseren Häusern verband. Und wir fanden sofort Gefallen aneinander. Und das Spannende ist, wir haben uns dann später aus den Augen verloren, weil ihre Familie in den Westen abhaute, wie das damals hieß. Und vor 4 Jahren kriegte ich einen Brief aus, ich glaube, Dortmund, mit einem Foto drin, wo 2 Kinder drauf waren, eine mit langen Zöpfen, eine mit einem kurzen Schopf in blond. Und sie fragte, ob ich eventuell dieses Mädchen mit den Zöpfen sei.
Oh, wie toll ist das denn?
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Weil ja, dadurch, dass ich halt das öffentliche Gesicht für meine Gründung bin, ist dieses Bild auch durchaus an vielen Stellen der Bundesrepublik Deutschland präsent. Aber trotzdem, von diesem alten Gesicht auf dieses Kind rückzuschließen, ja, ich trage wieder meinen Geburtsnamen. Also es war trotzdem ein Riesensprung und ich dachte, meine Güte. Und wir haben uns dann getroffen und also das alte Band war da und wir waren uns so fremd geworden.
Das ist schade, das ist schade. Und meine Frage ist jetzt als nächstes, warum engagieren Sie sich zum Thema Einsamkeit? Wie ist das passiert? Was hat Sie dazu motiviert?
Also es ist nicht so, dass ich einen Lebensplan habe, sondern mein Leben verläuft so, wie es verläuft und ich nehme die Herausforderungen an, die kommen. Das sind für ganz viele Stationen meines Lebens die absolute Grundvoraussetzung. Ich bin neugierig und gucke, was da ist und sehe, was ich kann. Und dieses Thema Einsamkeit ist einfach als Seniorenvertreterin, die ich hier in Berlin-Mitte über 8 Jahre lang war, zu mir gekommen mit verschiedenen Geschichten und Erzählungen und Ereignissen. Und gleichzeitig ist mir mit diesem Thema aber auch aufgefallen, wie wenig präsent es ist. Und da ich irgendwie ein Faible für Stigmata und Tabus habe, die ich nicht gut zulassen kann, bin ich an dieses Thema geraten. Aha. Und dann hat's mich gefressen. Ich fürchte, ich habe es jetzt lebenslänglich. Naja, die Restlebenszeit beginnt auch langsam zu schrumpfen.
Okay. Und gibt es was jetzt in dem Themenbereich Einsamkeit, was Sie aktuell besonders berührt, was Sie wirklich ein bisschen aufrüttelt, vielleicht wirklich ganz intensiv beschäftigt?
Das ist für mich, also diese Verbindung letzten Endes zwischen meinem früheren Berufsleben und dem, was ich jetzt erlebe. Also ich bin ja, wie Sie sagten, 22 Jahre lang IT-Praktikerin gewesen und stoße jetzt oder bin jetzt vor Jahren auch mit dem Thema Einsamkeit auf das Thema Informationsarmut der Alten gestoßen. Was auch was mit Altersdiskriminierung zu tun hat. Und dann sind, das sind sozusagen jetzt die beiden Schlagworte, die mich im Moment am meisten umtreiben. Diese Informationsarmut der Älteren und die Diskriminierung.
Naja, also ich denke mir, dass dann auch, was gibt es für Wege aus der Einsamkeit?
Nur wenn ich gut informiert bin, was da ist, kann ich mir was suchen, was ich brauche.
Interessanten Aspekt, den wir wirklich gar nicht beachtet haben bisher in unserer Podcast-Folge. Was tragen Sie zur Lösung bei? Also was machen Sie ganz konkret, A, in Ihrem Verein, aber vielleicht auch sonst noch, um dieses Thema Einsamkeit in den Griff zu kriegen oder populär zu machen oder dafür Aufmerksamkeit zu erregen? Also was machen Sie konkret zu dem Thema?
Als es auf mich stieß, dieses Thema, bin ein lösungsorientierter Mensch und ich schaue, ob ich etwas tun kann, um etwas, was mir als Problem erscheint, lösen zu können. Und dann gucke ich immer aus, was machen eigentlich andere dazu? Und da bin ich 2013, 14 auf die Silverline Helpline in London gestoßen. Und das, was die machten, hat mich sofort angesprochen als äußerst plausibel und äußerst praktikabel. Das ist einfach ein dreistufiges telefonisches Angebot für ältere Menschen. Wir sagen inzwischen zum einfach mal reden, weil dieses Bedürfnis einfach mal reden, das ist jedem Menschen plausibel oder fast jedem Menschen. Es gibt natürlich Schweiger. Aber dieses Bedürfnis ist einfach ein Grundbedürfnis sozialer Wesen, sich miteinander zu verständigen, sich sichtbar zu machen im Spiegel des anderen. Insofern war also das, was die Silverline machte, für mich total plausibel. Bin mit der Idee aus London zurückgekommen und auch mit Ideen zur Umsetzung, Strategien zur Umsetzung, weil die haben das schon 2 Jahre gemacht damals und haben mir hier in Berlin Leute gesucht, mit denen ich das gemeinsam aufbauen konnte, denen dieses Thema Alterseinsamkeit genauso auf der Seele brannte wie mir. Das heißt, wir haben 4,5 Jahre später dann unser Silbernetz gegründet, weil die Voraussetzungen in Deutschland ganz andere sind. Wir haben andere Strukturen, wir haben andere Unmöglichkeiten letzten Endes. Eine sehr etablierte Landschaft von Angeboten, die großartig sind, die notwendig sind, die aber Probleme haben, etwas anderes neu zuzulassen.
Okay.
Das heißt, wir haben diese 4,5 Jahre auch durchaus gegen viele Widerstände kämpfen müssen, um uns durchzusetzen. 2018 sind wir an die Strippe gegangen mit unserer Hotline, mit unseren Silbernetzfreunden und mit unserer Silberinfo. Und wir haben in diesen jetzt über 7 Jahren sozusagen etwas erlebt, was man eigentlich normalerweise in unserer Gesellschaft nicht erlebt. Und das ist diese Vielfalt, die dieser Bevölkerungsgruppe der 60 bis, meine älteste Anruferin war 109,
Wow.
also 50 Lebensjahre Spanne. Und zwar nachdem eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung das Leben ja eigentlich zu Ende ist, ne? Weil wenn ich aus dem Berufsleben ausscheide, was bleibt da noch? Ruhestand.
Ja, kann ich nicht bestätigen. Wir haben ja ganz viele im Unruhezustand.
Ja, ich finde es auch nicht, ja, okay, das sind dann immer so die liebenswerten Euphemismen, mit denen man ein eigentliches Elend zu verschleiern versucht. Ich finde, dieses Wort Ruhestand ist an sich schon ein Unding, ein Unwort als solches für 50 Lebensjahre. 50 geschenkte Jahre, mit denen ich ganz viel machen kann, wenn ich denn die Voraussetzungen, die ich habe nach dem gelebten Leben, auch zu nutzen bereit und imstande bin. So, das haben wir also gelernt in diesen 7 Jahren, welche ungeheure Vielfalt sich in dieser Lebensspanne verbirgt, die eigentlich nicht wahrgenommen und schon gar nicht genutzt wird in unserer Gesellschaft. Ja, und daraus ergeben sich ganz viele Folgethemen für uns.
Okay. Aber Sie haben mir im Vorgespräch auch schon erzählt, Sie haben zu dem Thema auch ein Buch verfasst. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen.
Vor 4 Jahren eigentlich, also so 2 Jahre nach Corona, ploppte das ja hoch, dass plötzlich ganz viel über Einsamkeit geschrieben und geforscht wurde, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Es war ein Tabuthema und es ist es eigentlich immer noch. Und dann kam vor 3 Jahren ein Literaturagent auf mich zu und sagte, Frau Schilly, es gibt jetzt inzwischen ganz viel für Öffentlichkeit zur Einsamkeit. Es gibt nichts zur Alterseinsamkeit. Wollen Sie nicht? Und da ich die Jahre zuvor immer für unseren Webseitenblog auch geschrieben habe, hatte ich schon etliches Material da und habe es dann systematisiert und aufbereitet. Und dann ist halt ein 200-seitiges Buch draus entstanden, das da heißt, die meisten wollen einfach mal reden, Strategien gegen Einsamkeit im Alter. Und ich habe mich um diese Strategien mit meinem Verlag gestritten, weil die wollten eigentlich Wege haben. Und für mich sind Wege etwas Privates. Ein Weg gehe ich oder gehe ich nicht. Strategien sind etwas Gesellschaftliches. Und diesen Blick wollte ich unbedingt dabei haben als Politexer. Wenn ich dem Individuum die volle Verantwortung für alles aufhalse, kann es nur scheitern, in der Regel. Weil wir leben in gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die uns auch Rahmen setzen, in denen wir Dinge können oder auch nicht können.
Wir haben jetzt aber auch jüngere Zuhörer und Hörerinnen. Was wünschen Sie sich allgemein für die Menschen da draußen zum Thema Einsamkeit? Was sind vielleicht auch wichtige Botschaften, die Sie Menschen da draußen ins Hirn tackern möchten? Vor allem einfach Menschen, die sich wirklich einsam fühlen.
Also die zentrale Botschaft ist für mich als allererstes, Einsamkeit, egal in welchem Alter, ist ein völlig normales Gefühl, weil unsere Psyche warnt uns, wenn wir in bedrohliche Zustände geraten, durch Gefühle. Und dieses Gefühl der Einsamkeit soll mir anzeigen, dass ich mich gefälligst darum kümmern soll, dass ich als soziales Wesen in Verbindung mit anderen sozialen Wesen stehe, weil ich sonst nicht überleben kann. Und das Problem ist, dass wir dieses Gefühl stigmatisiert haben, dass wir es einseitig als Defizit werten und damit nicht mal darüber reden können, weil auch das Reden über Einsamkeit wird letzten Endes, wird auch heute noch subtil bestraft. Die Medien wollen ja immer Beispiele haben, Personen, die das repräsentieren, was man will, ne? Also habe ich, weiß Gott, so vor 8 Jahren, nein, vor 7 Jahren einen Menschen gefunden aus meiner Umgebung, der sagt, wisst ihr, natürlich bin ich einsam. So. Ich sage, wärst du bereit, dich für ein Interview dafür zur Verfügung stellt? Hat er gemacht. 3 Wochen später habe ich ihn getroffen. Und er sagte, Elke, komm mir nie wieder mit so einer Bitte. Nach diesem Interview sind Menschen auf mich zugekommen, die mich lange, lange, lange aus ihrem Gedächtnis gestrichen hatten. Und die mir sagten, du musst dich doch nur melden, du musst doch nicht einsam sein. Das ist die übliche Reaktion, wenn es als Stigma, als Defizit in unserer Gesellschaft gewertet wird. Das, was wir als Defizit interpretieren, sind ja eigentlich Stolpersteine, Stellen, wo ich lernen kann. Wenn Lernen zugelassen wird, wenn bestraft wird, geht Lernen nicht.
Und was würden Sie sich jetzt wünschen als
Genau.
Reaktion? Also was wäre eigentlich so eine wünschenswerte Reaktion? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der ein oder andere ein bisschen erschrocken war und vielleicht auch einen Impuls hatte zu helfen. Und was wäre eigentlich vielleicht eine bessere Reaktion?
Also wenn ich einsam bin, ist es eine Frage des Grades von Einsamkeit, in dem ich mich befinde. Das heißt, ich habe möglicherweise, wenn diese Einsamkeit sehr intensiv, also nahezu chronifiziert ist, eigentlich keine eigenen Strategien mehr bereit. Dann ist es zum Beispiel hilfreich, so eine Rufnummer wie unsere zu kriegen, wo ich, wenn ich denn dazu die Kraft habe, Kontakt aufnehmen kann und anonymisiert und unvoreingenommen über das sprechen kann, was mich betrifft. Ein Gegenüber zu gewinnen, ohne jede Verpflichtung. Weil wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade, um mit ihm über meine Einsamkeit zu sprechen, dann ist da schon eine Verpflichtung drin. Ich bin Gastgeber, ich muss meinen Raum zur Verfügung stellen, ich muss mich öffnen. Am Telefon darf ich einfach nur sagen, aussprechen, was mich betrifft. Und wenn es für mich zu viel wird, kann ich auflegen. Ich habe also die volle Handlungsfreiheit. Das ist so ein Grundangebot. Deswegen bin ich überzeugt von der Arbeit in unserem Dienstleistungsding. Aber wenn ich, wie gesagt, dieses Gefühl habe, ey, bin ich jetzt allein oder bin ich einsam? Geht es mir damit schlecht, dass ich gerade niemanden habe, mit dem ich reden kann? Dann ist es wichtig, dieses Gefühl nicht wegzudrängen, sondern wahrzunehmen und als das wahrzunehmen, was es ist, nämlich ein Warnsignal mit der Aufforderung, schau mal, was du tun kannst und dann tun, was sich anbietet.
Wunderbar. Das waren jetzt wirklich fantastische Worte zum Schluss, die eigentlich auch das zusammenfassen, was uns auch in diesem Podcast so wichtig ist. Letztendlich finde ich auch das gut, wie Sie es gesagt haben, Strategien aufzuzeigen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir zwischendrin auch mal wirklich ein bisschen aufmerksamer sind in unserer Umgebung. Und wenn wir merken, da ist jemand allein, vielleicht einfach auch mal nachfragen. Deswegen danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für das Interview. Jetzt unsere Challenges.
Challenge. Also eine Challenge da vielleicht vor allem an die Jüngeren von uns, die gerne Zeit am Bildschirm verbringen, einfach mal das sein lassen. Vielleicht für 24 Stunden, vielleicht auch für ein paar Tage, mal wirklich nicht aufs Handy schauen, nicht auf Social Media schauen und anstattdessen vielleicht einfach mal sich persönlich mit jemandem treffen und schauen, was das für einen Unterschied macht. Ja, und wenn man sich dann mal mit einer Person dann persönlich trifft. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es gibt diesen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsam und auch sich einsam zu fühlen mit 1000 Leuten, weil die Tiefe fehlt. Vielleicht, ja, gibt es so Menschen in eurem Umfeld, über die wisst ihr gar nicht so viel. Und vielleicht könnte das auch einem echt helfen, mal zu fragen, was hat dich das letzte Mal zum Weinen gebracht? Was ist dein größter Traum im Leben? Was macht dich richtig glücklich? Also wirklich auch den Beziehungen Tiefe zu geben und auch mal tiefe Fragen zu stellen.
Mein Tipp ist, Kontakt zu Menschen aufzunehmen. Und startet vielleicht einfach mit der Challenge, indem ihr in eurer unmittelbaren Nachbarschaft einfach mal anfangt, Leute zu grüßen. Oder mal da, wo ihr einkaufen geht, Kassierer, Kassiererin einfach mal was Nettes sagen. Mal wieder anfangen, ganz einfach mit Menschen das Gespräch zu suchen. Ich glaube, dann sind auch alle anderen drumherum genauso happy. Also, dass man einfach wahrgenommen wird und auch andere sieht, das wünsche ich euch einfach von ganzem Herzen. Wenn ihr es richtig krass steigern wollt, fragt mal innerhalb der nächsten 2 Wochen eine Person aus eurer Umgebung, ob man mal was gemeinsam macht.
Ja, wunderschön. Da fällt mir auch direkt eine Person ein, die ich eine Weile nicht gesehen habe. Ich werde auf jeden Fall die Challenge auch annehmen. Und ich glaube, dann bleibt uns noch zu sagen, die ganzen Quellen, auf die wir verwiesen haben, die könnt ihr in unseren Shownotes wieder nachlesen. Auch weitere Infos sind wir natürlich ganz toll vertreten online auf www.futter-fürs-hirn.de, fürs mit UE. Da könnt ihr euch auch nochmal die Beschreibung der Folgen durchlesen, schauen, wo ihr die anhören könnt, mehr über den Podcast lesen. Und wenn ihr uns Feedback zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das auch über Instagram machen, aber auch gerne per E-Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Es bleibt nichts weiter zu sagen als Tschüss
und bleibt wach.